Ja, ihr Lieben, unser Bruder Alwin hat schon die zwei wichtigen Bibelstellen, die auch diesen Vortrag mit bestimmen sollen, vorgelesen. Gemeinde Jesu Christi zwischen Lauheit und Erweckung. Ich gehe mal davon aus, dass eben diese Sendschreiben der Offenbarung eine prophetische Botschaft an die Gemeinde Jesu Christi enthalten. Ich gehe jetzt nicht davon aus, was ja auch manche Ausleger stark betonen, dass das auch eine Art zeitliche Abfolge der Kirchengeschichte symbolisiert. Das würde ich jetzt weniger sehen, sondern ich sehe einfach, dass für alle Phasen der Gemeinde vom 1. bis zum 21. Jahrhundert hin diese 7 Sendschreiben eine prophetische Ermahnung sind. Eine prophetische Ermahnung, die uns in die Gegenwart Gottes stellt, die uns unseren Herzenszustand als Gläubige, auch als Gemeinden bildhaft vor Augen stellt und die danach darauf zielt, dass wir uns wieder neu auf den Herrn Jesus und sein Wort ausrichten, dort, wo wir davon abgedriftet sind. Und das ist, denke ich, unsere ständige Gefahr. Wir leben in einer Zeit, wo ein ganz gewaltiger geistlicher Abwärtssog uns runterziehen will, wo eine Abwärtsströmung uns mit sich ziehen will. Und wer nicht in der Kraft Jesu Christi gegen den Strom schwimmt, der wird abwärts gezogen. Ja? Und deswegen ist es eine so wichtige Sache, dass wir wirklich das Wort Gottes, auch die Mahnungen der Heiligen Schrift zu uns reden lassen und uns bewusst machen, welche geistlichen Gefahren wir in der letzten Zeit haben. Und dieses Sendschreiben an Laodicea, das ich an den Anfang stellen möchte, das zeigt uns eine ganz riesige geistliche Gefahr, und das ist die Lauheit. Und ich möchte es vielleicht uns noch mal vor Augen führen, dass wir ein paar entscheidende Verse noch mal lesen. Der Herr Jesus stellt sich da vor als der Amen, als der, der wahrhaftig und gewiss ist in all seinem Wesen und all seinen Worten. Und als der treue und wahrhaftige Zeuge. Das Problem ist, dass viele Christen heute das Wort des Herrn Jesus nicht mehr ernst nehmen. Dass sie es nach Belieben für sich entweder anwenden oder auch unter irgendeiner faulen Ausrede sagen, ja, das gilt gar nicht mehr für uns, das war fürs 1. Jahrhundert, das war die Kultur der Griechen, das war dieses, jenes. Nur, dass es nicht in unser Fleisch schneidet und uns etwas zu sagen hat, wo wir herausgefordert werden zur Buße, zur Umkehr. Und deswegen, der Herr Jesus hat diese Worte gesagt und geredet, die in dem Neuen Testament niedergeschrieben sind. Und das, was der Apostel Paulus uns schreibt oder der Apostel Petrus, ist genauso das Wort des Herrn Jesus, wie das Wort in den Evangelien, das er auf der Erde gesprochen hat. Denn der erhöhte Herr hat vom Himmel her gesprochen, auch durch seine Apostel. Und das sind die Briefe, sind deswegen Gebote des Herrn, 1. Korinther 14. Und genau damit fängt es schon an, dass wir das Wort ernst nehmen und nicht von uns wegschieben. Und dann sagt er, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm eingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Zunächst mal soweit. Das sind ernste Worte. Das sind Worte, die schneiden, ihr Lieben. Und wisst ihr, wir sind es heute gewöhnt, dass wir von gewissen Predigern immer nur noch mit Watte verpackte, süßlich gewürzte Worte hören, die nicht mehr schneiden. Oder liege ich da falsch? Aber wir lesen im Hebräer 4, was das echte Wort Gottes ist. Es ist nicht irgendein kosmetisches Instrument zu unserer Verschönerung, sondern es ist ein Schwert, das schneidet. Ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht lesen wir das mal. Hebräer 4. Und so müssen wir das Wort Gottes auch lesen und auch anwenden und auch verkündigen. Ab Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. So sollten wir eigentlich das Wort Gottes hören. Dass wir wirklich sagen, Herr Jesus, wir sind hier gegenwärtig vor deinem heiligen Angesicht. Stell uns in dein Licht. Bring unsere Herzen zur Stille vor dir, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. Und eine solche Herzenshaltung ist selten geworden. Wir müssen darum beten, dass wir wirklich das Wort Gottes ernst nehmen in der heutigen Zeit. Und dass wir das Wort Gottes sehen als eine Mahnung, die unseren Herzenszustand aufdecken will. Nicht, weil der Herr uns quälen will, weil er uns Probleme machen will, sondern weil er uns liebt und weil er möchte, dass wir in seiner Kraft leben. Und es geht nur, diese Kraft Gottes empfangen wir nur, wenn wir wirklich auch nach dem Wort Gottes leben und uns von dem Wort Gottes überführen lassen. Diese Kraft kommt aus der Buße, aus dem Zerbruch. Die kommt nicht aus stolzer Selbstzufriedenheit. Und was wir von Laodicea lesen, die Leute waren stolz und selbstzufrieden. Die haben gesagt, ich habe alles, was ich brauche. Ich war mal getauft und konfirmiert als Säugling und als kleines Kind. Und jetzt bin ich Christ und jetzt kann ich leben, wie ich will. Und danach hat mir der Pfarrer das Ticket in den Himmel garantiert. Ich sage es mal ein bisschen scharf, aber das ist die Not. Und wenn wir dieses Sendschreiben lehrmäßig untersuchen, dann stellen wir fest, es ist eine prophetische Botschaft an die Namenschristenheit. Also an Leute, die gar nicht wiedergeboren sind. Das sehen wir daran, dass der Herr zu ihnen sagt, du brauchst Gold, das hast du nicht, du bist nicht wirklich geheiligt, du brauchst Augensalbe, du hast den Heiligen Geist gar nicht, ja. Und du brauchst erstmal Kleider der Gerechtigkeit, du hast noch gar keine wirkliche Gerechtigkeit aus dem Glauben, du hast Selbstgerechtigkeit. Ja. Also das ist die lehrmäßige Auslegung und das sehe ich so. Aber ihr Lieben, auch Laodicea hat uns Gläubigen etwas zu sagen. Warum? Weil ich der Überzeugung bin, dass geistliche Lauheit auch ein Problem der wahren Gläubigen in der Endzeit ist. Woher kommt Lauheit? Nun, Lauheit kommt aus Vermischung, ne? Sehr interessant. Ja? Entweder bist du richtig heiß, oder du bist richtig kalt. Und wenn das alles miteinander vermischt wird, dann entsteht Lauheit. Ja? Was bedeutet das? Nun, wo sind wir in Gefahr, vermischt zu werden? Und ich rede jetzt von der wahren Gemeinde, von den Gläubigen. Ja? Denn der Geisteseinfluss von Laodicea, der greift über. Auch auf die Gläubigen in der Endzeit. Ja? Was vermischen wir denn? Nun, wir vermischen zum Beispiel die Welt und die Gemeinde. Manche tun das sogar ganz bewusst. Zum Beispiel die Leute aus der Gemeindewachstumsbewegung, die sagen, ja, die Gemeinde darf nicht so sektiererisch abgesondert sein. Sie muss sich der Welt öffnen. Sie muss ihre Gottesdienste so gestalten, dass unbekehrte Menschen sich dort wohlfühlen und gerne dorthin kommen. Deswegen Rockmusik, kurze Predigten, Theater, Witzereisen und was nicht alles. Willow Creek lässt grüßen. Das ist eine Vermischung von der heiligen Gemeinde, die Christus für sich erkauft hat mit dem Blut und der Welt. Und was kommt bei der Vermischung raus? Das ist nicht wirklich weltlich. Ja, die Vergnügungen und die Rockmusik und das alles ist nicht so fetzig und so hart, wie es die Welt gerne hat. Aber es ist auch nicht wirklich christlich. Es ist nicht christusgemäß. Es ist verdorben und lau und vermischt und ein Ekel. Im Grund für alle. Für die wahren Christen sollte es ein Ekel sein und für die Weltmenschen, die wirklich Weltmenschen bleiben wollen, ist es auch ein Ekel. Aber für die Suchenden ist es auch ein Ekel, ihr Lieben. Ich war ja aus der Welt bekehrt mit 30 Jahren. Ich war früher Marxist, Atheist, Alternativer. Ich habe nichts vom Christentum wissen wollen und nichts gewusst. Aber eines ist klar. Ich bin durch die Bibel bekehrt worden und nicht durch irgendwelche christlichen Menschen, die Zeugnis gewesen wären, muss ich sagen. Leider gab es nicht in meinem Leben. Aber ein suchender Mensch, dem gefallen keine verweltlichten Christen, die genau denselben Schrott machen, den er selber auch die ganze Zeit macht und wo er eigentlich genug davon hat. Versteht ihr, das ist doch schrecklich. Sondern ein Weltmensch, der suchend ist, der will eine glaubwürdige Alternative haben. Der will Heilige, die freudigen Herzens heilig und abgesondert und ganz anders leben als wir Weltmenschen. Das ist ein Zeugnis für die Menschen. Ja? Und deswegen, so eine Vermischung ist vor Gott nicht wohlgefällig. Und wenn wir als Gläubige die Welt hineinlassen und weltförmig werden und unsere Gottesdienste aussehen wie wir irgendeine weltliche Fernsehshow, die man im Fernsehen sehen kann aus Amerika, dann ist es für Gott ein Gräuel, aber es zieht auch niemanden Unbekehrten wirklich zu Christus. Das ist eine Lüge, die diese Leute von der Gemeindewachstumsbewegung verbreiten. Wenn wir uns der Welt angleichen und die Welt in unsere Reihen aufnehmen, dann werden wir Massen erreichen und viele bekehren sich. Das stimmt einfach nicht. Die Leute, die wirklich sogenannte Christen werden in diesen Kreisen, die bekehren sich nicht wirklich. Man sagt ihnen ja auch gar nicht mehr, dass sie es müssen. Man sagt ihnen ja nur noch, was für Vorteile das Christsein hat und redet nicht mehr über Sünde und Buße, ist ein sündiges Fremdwort, etwas, was man gar nicht in den Mund nehmen darf in diesen Kreisen. Und das ist ein falsches Christentum. Aber diese Einflüsse haben wir doch in unseren Reihen, oder? Vielleicht sogar in unseren eigenen Gemeinden, wo wir hingehen. Vermischung zwischen der Welt und der heiligen Gemeinde. Ja? Und das kann nicht sein. Und dann auch Vermischung zwischen den Rechten und Bedürfnissen des Menschen und den Bedürfnissen des Christus. Ich denke auch, das ist eine ganz große Gefahr in der heutigen Zeit. Die wahre Gemeinde, die lebt für den Herrn. Wir haben es vorher schon gehört. Sie ist dem Herrn geweiht, erkauft durch das Blut, geheiligt durch den Heiligen Geist. Die wahre Gemeinde lebt für Christus. Christus ist ihr Leben und das Wort des Herrn ist ihre Richtschnur in allem. Auch dort, wo es zum Beispiel das Fleisch ärgert und schneidet. Stichwort Frauenfrage. Ja? Ganz viele Christen sind durchsäuert von dem Gift des Feminismus. Das sage ich mal ganz klar und deutlich. Ja? Ganz viele Gläubige sind inzwischen, und zwar auch Männer, von dem feministischen Denken der Welt durchsäuert. Und eine der Wegscheiden zwischen echter Gemeinde und falscher Gemeinde ist die Frauenfrage in der Gemeinde. Ist ja interessant. Die Willow Creek Association als Merkmal dieser lauen Weltchristenheit, die lassen nur solche Gemeinden in ihren Verband rein, die sich dazu bekennen, dass Frauen lehren und leiten dürfen. Die sagen öffentlich, 1. Timotheus 2, gilt für mich nicht, zerreiße ich, trete ich mit Füßen, dann bist du willkommen bei Willow Creek. So interessant als Mitgliedskriterium, oder? Ja? Also das darf nicht mehr sein. Ja? Diese Äußerung des Herrn Jesus durch seinen Apostel, die passt nicht mehr in unsere heutige Zeit. Heute haben wir eine Bundeskanzlerin, in der Schweiz haben wir mindestens weibliche Minister, da ist es noch nicht ganz so weit gediehen. Ja? Die Bibel sagt, wenn Frauen uns regieren, ist es ein Gericht. Habe ich erst vor kurzem in Jesaja 3 gelesen. Ja? Ja, warum denn? Nicht, weil Gott etwas gegen die Frauen hätte, gar nicht. Ja, Gott liebt die Frau genauso wie den Mann. Aber Gott hat eine Schöpfungsordnung gegeben und diese Schöpfungsordnung gilt auch in der Gemeinde. Solange sie noch auf der Erde ist. Ja. In Christus ist weder Mann noch Frau. Aber das gilt im Himmel. Aber hier auf der Erde hat Gott gesagt, der Mann ist das Haupt, auch in der Gemeinde. Und die Frau spiegelt letztlich die dienende Aufgabe der Gemeinde wider, so wie der Mann ein Schattenbild des Christus ist. Das sind zum Beispiel so Zusammenhänge, die will man heute nicht mehr hören. Also, dann muss man die Frau in die Ebene der Leitung und der Verkündigung bringen. Und damit tritt man letztlich die Rechte des Christus, die Ordnungen, die der Herr aufgestellt hat, mit Füßen, um dem Menschen Raum zu machen. Und das meine ich, ja. Lauheit bedeutet Vermischung zwischen den Rechten des Menschen und den Rechten des Herrn Jesus Christus in der Gemeinde. Und es ist nicht nur dort der Fall, ja, sondern es ist ein Grundsatz, die wahre Gemeinde hat Christus im Mittelpunkt. Ja? Ihr kennt wahrscheinlich dieses alte Lied von Ter Stegen, Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wenn wir uns die durchschnittlichen Gottesdienste einer modernen evangelikalen Gemeinde ansehen, ja, da hat man dann so eine moderne Kaffeebar da vorne, dann schwätzt man erstmal so ein Viertelstündchen vor dem Gottesdienst und dann so ganz allmählich kommt man dann in den Raum rein und dann werden erstmal ganz viele menschliche Abkündigungen gemacht und der hat Geburtstag gehabt und der darf mal was sagen und der darf mal was sagen. Und dann irgendwann mal kommt vielleicht mal ein Lied für Christus und dann vielleicht auch ganz viele Lieder für Menschen und dann kommt vielleicht noch 20 Minuten Predigt. Ja? Merken wir etwas? Christus ist nicht mehr im Mittelpunkt in einer solchen Inszenierung. Ja? Diese Ehrfurcht vor dem gegenwärtigen Herrn, dass sich alles an ihm ausrichtet, dass er redet und wir schweigen und hören zu, das wird immer weniger so gehandhabt. Und dann natürlich auch solche Dinge. Ja, es ist doch ein natürliches Bedürfnis, dass junge Leute vor der Ehe schon zusammenleben wollen. Dann wollen wir doch nicht so gesetzlich sein. Dann dulden wir das einfach mal und wehe, da sagt noch jemand, es ist Hurerei und Unzucht. Ja? Da würden ja unsere jungen Leute verschreckt. Merken wir was? Die Rechte des Menschen, auch auf Sünde, auf ein sündiges Eigenleben, werden gefördert. Und die Rechte des Christus, der sich eine keusche Jungfrau, eine Gemeinde erworben hat, in der Keuschheit regiert, die werden immer mehr hintangesetzt. Wir haben immer mehr auch in Gemeinden ein Problem, zum Beispiel mit unzüchtiger Kleidung, mit Minirücken, mit irgendwelchen tiefen Ausschnitten, nicht nur immer, aber auch überwiegend bei jüngeren Gottesdienstteilnehmern, ja. Die meinen, sie müssten ihre fleischlichen Reize vor den versammelten Heiligen und vor Christus zur Schau stellen. Das ist auch wieder so, ja. Die Bibel sagt schon im Alten Testament, deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Wie kann ich meine eigenen Reize, irgendwelche Modefimmel zur Schau stellen, wenn in der Gegenwart des Herrn Jesus, der der Heilige und Herrliche ist, der uns mit seinem Blut erkauft hat? Ja, ja, aber ich will doch in die Gemeinde gehen, so wie mir es gefällt. Ich laufe doch sonst auch immer rum, wie es mir Spaß macht, wie ich mich gerade fühle. Und wenn ich mich eben ein bisschen leichter fühle, dann ziehe ich mich auch leichter an. Ist das richtig? Ist es Christus-Nachfolge? Ich habe mich mit diesen Dingen erst vor kurzem beschäftigen müssen. Deswegen bringe ich auch dieses Beispiel. Vielleicht gefällt es einigen von euch nicht. Ja? Wo es darum geht, dass es in der Bibel eine geistliche Gemeindeordnung gibt, auch für Kleidung. In 1. Timotheus 2 ist auch im 1. Timotheusbrief. Das ist übrigens der Brief, wo die Ordnungen beschrieben sind, die die Gemeinde des lebendigen Gottes einhalten soll. Und da heißt es eben, dass wir mit Sittsamkeit und mit anständiger Kleidung und mit Schamhaftigkeit und Zucht gekleidet in die Gottesdienste gehen sollen. Das ist eine Norm. Das hat der Herr Jesus gesagt. Ja, aber wenn ich doch Lust habe, einen Minirock anzuziehen, dann kann ich das doch machen, oder? Merkt ihr was? Wer steht im Mittelpunkt? Wessen Rechte werden heute berücksichtigt? Und dann gibt es einen Riesenknatsch darüber, darf man was sagen, wenn eine junge Dame in einem Minirock in die Versammlung kommt. Ja? Ja, das darf man doch nicht sagen, da verkretzt man doch die Leute. Ja, aber ist Christus der Mittelpunkt? Hat er das Sagen oder der Mensch in der Gemeinde? Ich nehme nur mal ein paar Beispiele, wo wir einfach merken, in vielen Gemeinden wird heute der Mensch immer mehr in den Mittelpunkt gestellt. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Seine Bedürfnisse zählen und die Bedürfnisse des Herrn, der eigentlich in unserer Mitte gegenwärtig sein will, zählen immer weniger. Und das ist ungöttlich. Das ist ein Problem. Das schafft Lauheit, wenn ich dem Menschen immer mehr Raum gebe, anstatt Christus. Dann entsteht eine Vermischung. Man hat noch ein paar Grundsätze von der Bibel und ansonsten bringt man immer mehr menschliche Grundsätze hinein. Ja? Dann sagt man, ja, der Mensch kann heute einfach nicht mehr so lange aufpassen. Lasst uns die Predigt kürzen. Also eine Stunde ist ja grausam, eine Dreiviertelstunde ist auch noch zu viel. 20 Minuten reichen doch. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie viele Gemeinden es heute gibt, wo die Predigt gekürzt wird, wo Christus einfach nicht mehr so lange reden darf, weil man sowieso genug hat davon, ihm zuzuhören und weil man sowieso nur die Hälfte umsetzt von dem, was gepredigt wird. Ich bin jetzt mal ein bisschen scharf, aber ihr Lieben, wir müssen uns fragen, ist es nicht so? Und was entsteht daraus? Ist es eine Gemeinde, die brennt für den Herrn? In der geistliches Leben ist, in der die Gegenwart des Heiligen Geistes noch erfahrbar ist, wenn der Mensch so in den Mittelpunkt kommt? Ganz gewiss nicht. Ja? Das ist nämlich das Problem dabei. Wenn Christus nicht mehr im Mittelpunkt sein kann, wenn seine Rechte nicht mehr anerkannt werden, wenn die Ehrfurcht vor Gott nicht mehr uns regiert, dann zieht sich der Geist Gottes zurück. Und dann entsteht Lauheit. Ja, da kann jeder alles machen. Man ist ja tolerant, man schaut durch die Finger, man ermahnt sich nicht mehr gegenseitig. Ja, was hast du mir zu sagen? Ja. Kümmer doch um deine Sache. Ich kann doch leben, wie ich will, oder? Sind wir noch Glieder voneinander? Kann der Herr Jesus dich und mich gebrauchen, dass ich jemand anderes ermahne, wenn ich ihn auf einem falschen Weg sehe? Viele ernste Geschwister haben heute schon allen Mut verloren und sagen, nee, also Ermahnung, da handle ich mir nur Ärger ein. Lass doch die Leute laufen und machen, was sie wollen. Ja, aber dadurch entsteht Lauheit. Ja? Dadurch wird das Wirken des Geistes Gottes betrübt und der Menschengeist und dann auch irgendwann falsche Geister kommen immer mehr in den Vordergrund. Lauheit entsteht auch dort, wo biblische Wahrheit mit Irrlehre und Irrtum gemischt wird. Ja? Wir haben heute ganz viele Gemeinden, die eine bibeltreue Vergangenheit hatten, da zählt die FEG, die Krishona dazu und manche andere. Und was ist in der Gegenwart? In der Gegenwart haben wir ein Mischmasch aus ein bisschen biblischer Vergangenheit, aus Bibelkritik, moderner liberaler Theologie und Charismatik, charismatischem Schwärmertum und falschgeistige Beeinflussung durch Lobpreis, durch charismatische Lehre. Ja? Da ist schon noch was Biblisches da. Ja? Es ist noch eine Ahnung von Dora Rappard da, ja? Eine Ahnung von Spitteler. Man ahnt noch vielleicht ein bisschen was von einer Vergangenheit, die evangelistisch und ernsthaft und biblisch war. Aber da ist auch jede Menge moderne Theologie. Ja, der Apostel Paulus, ja, das kann man heute nicht mehr so sehen. Ja, das war im ersten Jahrhundert, das ist doch nicht Wort Gottes, sondern der war ein Frauenfeind. Ja, das war sein persönliches Problem. Und heute müssen wir das ganz anders lesen. Da haben wir doch die Wissenschaft dafür. Tja, das schafft Lauheit. Ja, wenn ich das vermische, die Irrlehre der Bibelkritik mit evangelikalen und bibeltreuen Versatzstücken, da kommt nichts Bibeltreues mehr raus, sondern das Gesamtergebnis ist Lauheit. Und es bedeutet auch, dass die geistliche Temperatur der Christen, die unter einer solchen Verkündigung sind, in solch einer Gemeinde sind, rapide immer weiter absinkt. Ach, dass du heiß wärst. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wenn jemand wirklich kalt ist, wenn er ein Gottloser ist, ein Atheist, ein Feind Gottes, dann kann er sich viel leichter bekehren, als wenn er sagt, ja, ich bin doch schon Christ, ich habe doch schon alles. Ja, das ist ja die Gefahr von Laodicea, dass die sagen, ich bin doch evangelikal, ich bin doch in so einer Gemeinde, ich habe mich vielleicht sogar großtaufen lassen, das ist ja auch kein Erweis der Wiedergeburt und des neuen Lebens. Ja? Sondern das zeigt sich in unserem Lebenswandel, ob wir wirklich dem Herrn gehören und nachfolgen. Und deswegen, diese Not besteht, Vermischung von Göttlichem und Ungöttlichem ergibt Lauheit. Ja? Und aus dieser Lauheit kommt man viel schwerer raus, als wenn man wirklich ganz weg ist vom Fenster. Dann weiß man das wenigstens und kann noch zur Umkehr gerufen werden. Und trotzdem, der Herr Jesus ruft auch dieser Gemeinde zu, tue Buße. Ist auch ganz schön, Ja? Also auch jemand, der in so einer lauen, weltförmigen Gemeinde ist und der vielleicht selber gar nicht wiedergeboren ist, der kann noch Buße tun. Und das Schöne ist, es gibt solche Menschen, die irgendwann aufwachen und merken, das war doch gar nicht das Wirkliche. Der Herr Jesus lehrt doch etwas anderes, die wieder sein Wort ganz neu ernst nehmen und die sagen, Moment mal, jetzt muss es anders lang gehen. Ja, und der biblische Weg zur Wiedergeburt ist immer noch, auch wenn viele das heute anders lehren, es ist nicht einfach nur Glaube an Jesus Christus, sondern die Bibel zeigt, ich brauche Sündenerkenntnis, ich brauche Buße, Herzensumkehr, einen Bruch mit dem alten Leben, nicht nur so eine kleine Kurskorrektur von 2 Grad, sondern ein Bruch, 180 Grad ist es. Ja? Und dann gehört dazu Glaube an den Herrn Jesus Christus. Heute wird immer mehr gelehrt, ja, es genügt, wenn du die Gnade annimmst, wenn du die Erlösung annimmst, dann bist du schon ein Kind Gottes und hast das Ticket in den Himmel für immer gesichert. Das ist keine biblische Lehre. Ja? Sondern der Punkt ist, ich kann die Gnade eigentlich nur wirklich annehmen, wenn ich merke, ich bin ein verdorbener, verlorener Sünder. Und wer predigt es heute noch? Und am Anfang einer biblischen Bekehrung steht Herzensumkehr, Buße, das alte Wort. Das will man heute nicht mehr hören. Aber ihr Lieben, ohne Buße gibt es auch keinen biblischen Glauben. Und der biblische Glaube ist nicht nur der Glaube an das Lamm Gottes, das ist ganz entscheidend, natürlich an das Opfer, sondern es umfasst auch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, der Kyrios ist, Herrscher, Herr über alle, auch über dich und mich und über mein Leben und dein Leben, oder? Über deine Finanzen, über deine Kleidung, über deine Hobbys. Wir haben vorher über das Internet gesprochen. Wenn ich bekenne, Jesus Christus ist mein Herr, dann sollte ich auch so leben, oder? Das heißt, dass sein Wort mir etwas zu sagen hat. Wenn der Herr Jesus sagt, geh da raus aus diesem Beruf oder aus dieser Arbeitsstelle, du befleckst dich dort, dann gehe ich raus. Heute haben wir Leute, die als christliche Bierzeltbetreiber und Schauspieler ein trauriges Zeugnis abgeben. Dort, wo frühere Generationen von Christen gesagt hätten, wenn du Alkohol verkaufst, dann tu Buße und dann geh weg aus deinem Beruf und mach was Anständiges. Und heute sagst du, ja, ich verkaufe hier in Strömen Alkohol im Bierzelt in München und ab und zu bringe ich dann eine wohltätige Gabe zu den Evangelikalen und dann passt es. Ja? Oder Schauspieler, das war früher ein Beruf, da mussten die Leute Buße drüber tun und sofort rausgehen. Ja, Hypokrites heißt der Lügner, der Täuscher, der etwas vorspielt, was er nicht ist. Ja? Und heute, da sagen sie, wunderbar, du bist Schauspieler, bleib wie du bist und gib ab und zu ein Zeugnis für Jesus Christus, dann sind wir so glücklich, weil wir brauchen doch die Medien, wir brauchen doch die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit. Ist das richtig? Ist das biblisch? Wenn Jesus Christus mein Herr ist, dann muss ich mit der Sünde brechen. Ja? Also das sind so diese Dinge. Und dann sagt man eben, ja, ja, Jesus Christus ist mein Herr, klar, aber in Wirklichkeit bestimme ich trotzdem selber, was ich machen will und was nicht. Lass mir von der Bibel nichts sagen. Was ist das? Ja, das ist ein falsches Bekenntnis. Ja? Das ist ein Zeichen von Lauheit, nicht von Echtheit. Und von daher gesehen haben wir heute ein Riesenproblem, weil oft das Bekenntnis, das wir haben, nicht mit unserem Leben und unserem Herzen übereinstimmt. Und glaubt nur, dass der Herr Jesus das sieht. Wir können vielleicht unsere Umgebung täuschen, aber nicht den Herrn. Viele Christen leben ein Doppelleben, halb in der Welt und halb für Christus. Und dann wundern sie sich, wenn es ihnen geistlich ausgesprochen schlecht geht. Wisst ihr, wenn man ein echter Christ ist und lebt lau, dann ist es ein elendes Leben. Ne? Man kann die Welt nicht richtig genießen, ist alles auch nur halbherzig und mit schlechtem Gewissen, aber man hat auch nicht den Segen der Freude, der Kraft des Friedens in dem Herrn Jesus, den hat man nicht, den hat man verkauft um ein Linsengericht der Welt. Ist doch ein trauriger Zustand, ihr Lieben. Aber viele Gläubige befinden sich heute in einem solchen traurigen Zustand. weil sie die Ewigkeitsperspektive nicht mehr haben, weil sie nicht für den Herrn brennen, weil es ihnen vielleicht auch an Sündenerkenntnis fehlt und weil der Mangel an Herzensumkehr und Hingabe bewirkt, dass man alles irgendwie so ein bisschen vermischt und eben lau sieht. Ja, ja, ich gehe schon in die Gemeinde, ich versuche schon dem Herrn zu dienen, aber hauptsächlich bin ich damit beschäftigt, meinen eigenen Begierden und Bedürfnissen zu dienen. Da kann doch nichts dabei rauskommen, als eben Lauheit. Und ihr Lieben, das ist das große Problem der Endzeit und es hängt mit einem anderen Bild zusammen und dann sind wir auch schon bei der Erweckung, weil Lauheit hat auch etwas zu tun mit geistlicher Schläfrigkeit. Das ist dieses andere Bild, das die Bibel uns auch vorhält für die Endzeit und da müssen wir einfach auch aufpassen. Ich meine, wir kennen alle diese 10 Jungfrauen, dieses Gleichnis des Herrn Jesus, die alle eingeschlafen sind, kurz bevor der Herr wiederkommt. Auch die Treuen sind eingeschlafen. Aber ich möchte noch mal 2 Stellen lesen, die uns ein bisschen näher sind aus der Lehre der Heiligen Schrift zum Thema Schlaf, Schläfrigkeit. Und das ist eben eng verbunden mit dem Thema Erweckung. Römer 13, Vers 11, folgende. Und dieses sollten wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ja, also je näher wir dem Tag kommen, unsere Erwartung sollte sein, der wiederkommende Herr. Der Alwin hat es vorher gesagt. Je näher wir dem Tag kommen, desto mehr sollten wir sehen, Schläfrigkeit ist etwas Gefährliches. Schläfrigkeit ist etwas, was wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Wir sollten wachend sein. Wenn der Herr wiederkommt, dann möchte er uns wachend finden, dienend, nicht schlafend. Und von daher sehen wir, es ist notwendig, weil die Umstände unserer Zeit uns zur Schläfrigkeit anreizen, dass wir bewusst aufwachen. Was leitet uns zur Schläfrigkeit? Ich habe schon erwähnt diese Vermischungen, aber ich erwähne auch die Welt, die uns alle möglichen Konsummöglichkeiten gibt, Möglichkeiten der äußerlichen Lebensverwirklichung. Uns in Europa ging es noch nie so gut wie in den letzten 50 Jahren. Wohlstand, Frieden, Toleranz. Ist es ein gutes Klima für gläubige Christen? Für die echte Nachfolge nicht. Ja? Für unser äußerliches Leben ist es schon gut. Und niemand wünscht sich das anders. Ja? Das geht auch gar nicht darum. Aber wir müssen einfach nüchtern sehen. Dieser Wohlstand, dieser Friede, dass man sich alles leisten kann, das fördert unsere Lauheit und auch unsere Schläfrigkeit. Wir werden träge in Bezug auf geistliche Dinge. Und der Herr will uns aufwecken. Wache auf, der du schläfst. So heißt es im Epheserbrief. Ja? Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und da heißt es auch, wir müssen die Werke der Finsternis ablegen. Wir müssen aufhören, ein Genussleben zu leben. Wir können so viele Dinge genießen und wir können das als Christen auch dankbar, mit Danksagung. Wir müssen nicht als Asketen leben, absolut nicht. Aber es kann sein, dass wir uns in diesem Genussleben verlieren. Mein Haus, mein Auto, gut essen gehen, dieses, jenes, Deko in der Wohnung bis zum geht nicht mehr, ja. Irgendwelche Dinge, die können zu Götzen werden, ja. Dann lebt man nur noch für diese äußerlichen Dinge. Und wenn man dann als Christen zusammenkommt, worüber unterhält man sich dann? Über die neuesten Autos, über die neuesten Küchenmaschinen? Oder über den Herrn? Da muss ich mich selber ansprechen. Versteht ihr, das ist ein Symptom der Schläfrigkeit. Und auf der anderen Seite merken wir, wie wir es vorher schon gehört haben, diese Welt, wird ernster. Man merkt einfach, diese endzeitliche Kulisse wird immer deutlicher sichtbar und wir sehen eigentlich, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Dann kaufen wir diese Zeit doch aus. Und das möchte der Herr, er möchte uns aufwecken, er möchte uns brennend machen für den Herrn und seine Sache. 1. Thessalonicher 5 ist die zweite Stelle, die ich mit uns da lesen möchte zum Thema Schläfrigkeit und Aufwachen. Da geht es auch um das Ende. Ab Vers 1, 1. Thessalonicher 5. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn, der Gerichtstag des Herrn, so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also genau dasselbe, was Petrus gesagt hat in 2. Petrus 3. Erinnert euch von vorher. Ja? Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, die zeigt uns, wir brauchen Erweckung. Und Erweckung heißt eigentlich ein Aufwachen. Ein Aufwachen aus einem Dämmerschlaf. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Tiefschlaf. Ne? Aber ein Dämmerschlaf genügt, schon beim Autofahren zum Beispiel, damit die Ergebnisse ziemlich unangenehm werden. Ja? Wir neigen dazu, einen Dämmerschlaf zu schlafen. Und der Herr Jesus sagt, wir sollen wachen und nüchtern sein. Wir sollen den Herrn Jesus erwarten. Wir sollen wissen, dass die Zeichen der Zeit einfach darauf hindeuten, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit sich vollendet, dass die Dinge hinlaufen auf die Offenbarung des Antichristen in der Welt und vorher wird der Herr Jesus wiederkommen, um seine Gemeinde zu entrücken. Und das kann heute oder morgen sein. Ich denke nicht, dass es weise ist, damit zu rechnen, dass wir hier noch 20, 30 Jahre auf der Erde sind. Vielleicht sind wir es, aber es ist sicher nicht weise, damit zu rechnen. Sondern wir sollten lieber damit rechnen, dass der Herr vielleicht heute oder morgen kommen wird und unsere Verhältnisse ordnen und uns für den Herrn neu heiligen und zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich Erweckung. Wisst ihr, wir haben durch die charismatischen Irrlehren ein völlig falsches Bild von Erweckung. Ja? Erweckung nach den Charismatikern ist, dass Zehntausende, Hunderttausende von Leuten in den Stadien Zürich sind und wedeln mit den Armen und singen Lobpreislieder. Ja? Das ist Unfug, das ist unbiblisch. Das gibt es auch nicht, dass sich am Ende der Zeit noch Hunderttausende, Millionen, Milliarden bekehren, ganze Völker, diese Geistesausgießung. Das ist eine schwärmerische Irrlehre. Sondern die Bibel zeigt, im Großen und Ganzen wird die Welt in der Endzeit immer gesetzloser werden. Der Herr Jesus in Lukas 17 vergleicht die Entwicklung mit den Tagen Noahs und mit den Tagen Lots, wo jeweils eigentlich eine Verhärtung und Verstockung der gottlosen Menschen eingetreten ist und die Sünde immer schlimmer wurde. Und dann kam das Gericht, da kam nicht die große Erweckung. Und genauso ist es in unserer heutigen Zeit. Sondern biblische Erweckung geschieht unter den Gläubigen. Biblische Erweckung bedeutet, dass die, die gerettet sind, die in einer Beziehung zu dem Herrn Jesus sind, ganz neu aufwachen und erkennen, wie weit sie sich haben durch die Welt, durch diese menschlichen Gedanken, den Humanismus verstricken lassen und vom Wesentlichen ablenken lassen. Biblische Erweckung bedeutet, dass wieder ganz neu die Berufung der Gemeinde gesehen wird, dem Herrn Jesus priesterlich zu dienen und das Evangelium in der Kraft des Geistes kompromisslos zu bezeugen und zu verkündigen. Und das bedeutet dann, dass wir als Gemeinde eben uns absondern von der Welt und heiligen und gegen den Strom leben, und genau dann sind wir ein stärkeres und wirksameres Zeugnis für die Ungläubigen. Ja? Biblische Erweckung bedeutet sicherlich auch noch, dass durch eine Erneuerung der Gläubigen auch das Evangeliumszeugnis neue Kraft gewinnt. Wisst ihr, ein laues Evangeliumszeugnis hat keine große Kraft und bewirkt oftmals nur laue, halbherzige Bekehrte. Und das ist nämlich ein ganz großes Problem, dass viele Menschen, die sich in den letzten Jahrzehnten unter einem verwässerten Evangelium bekehrt haben, gar nicht wirklich wiedergeboren sind, sondern halbe Christen sind. Das ist eine große Not. Ja? Menschen, die gar kein geistliches Verlangen haben, die den Herrn gar nicht wirklich kennen und ihm auch nicht nachfolgen können, weil sie eigentlich gar nie verkündigt bekommen haben, was echte Nachfolge ist. Und da müssen wir ganz neu auch die Wahrheit Gottes sprechen lassen. Und biblische Erweckung war immer auch ein Hören auf das Wort Gottes. Vielleicht sehen wir uns mal ein, zwei alttestamentliche Beispiele an, die von solcher Erweckung sprechen. Das eine ist im Propheten Haggai. Das ist ja eine der schönsten Erweckungen, die das Volk Israel erlebt hat. Dieser Überrest, der damals zurückgekehrt war aus dem Exil und der das Wort gehört hat und hat sich das Wort wirklich zu Herzen genommen, das der Prophet Haggai im Auftrag des Herrn gesprochen hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Biblische Erweckung ist immer verbunden mit klarer Verkündigung des Wortes Gottes. Es hat aber nichts damit zu tun, dass man lange und viele Lieder singt oder die Emotionen hochgehen, sondern es geht um das Wort Gottes, das unser Gewissen trifft. Hebräer 4, wir haben es vorher gehört. Und da lesen wir in Haggai 2 oder Haggai 1, Vers 12, da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen, ihres Gottes, in Angriff nahm. Ja, also Erweckung geschieht dort, wo wir ganz neu auf das Wort Gottes hören, wo wir den Herrn und seine Rechte und Ansprüche an uns wieder neu ernst nehmen, anstatt nur unsere Rechte zu sehen und unsere Selbstverwirklichung. Erweckung geschieht dort, wo das Wort Gottes kompromisslos und klar verkündigt wird, so dass es auch schneidet, aber auch, dass es uns ermutigt, dass es uns Christus, den Herrn, wieder ins Zentrum rückt und den Menschen dort, wo er hingehört. Wo gehört der Mensch hin? In den Staub, hart, ja? In den Staub vor Gott, oder? Oder seht ihr es anders? Oder gehört er auf den Thron? Irgendwann mal dürfen wir sogar auf einem Thron sitzen. Aber wann? In der Herrlichkeit, wenn wir unser Fleisch nicht mehr an uns haben. Ja? Wenn wir jetzt auf dem Thron sitzen würden, dann wären wir verdorben für den Herrn. Und deswegen sagt die Bibel, erst einmal geht es durch Niedrigkeit, Bedrängnisse, Selbstverleugnung und dann kommt die Herrlichkeit. Dann kann Gott uns auf einen Thron setzen, ohne dass wir ihn verraten und uns selber groß machen auf eine teuflische Weise. Das ist nämlich unsere Not. Ja? Und deswegen, der Mensch gehört vor Gott in den Staub. Ich habe mit einem lieben jungen Bruder vorher geredet über Anbetung. Wisst ihr, die Charismatiker verführen ja die Leute, die denken, Anbetung sei so ein emotionaler Höhenflug, wo man sich selber feiert und tanzt, Hip-Hop-Disco, im Gottesdienst, ja. Und wisst ihr, das biblische Wort für Anbetung im Griechischen wie im Hebräischen bedeutet sich in den Staub werfen vor einem Herrscher. Ja? Proskynio in den Staub. Die Menschen haben sich flach hingeworfen auf den Boden vor einem orientalischen König und seine Füße geküsst. Nicht seine Hände und nicht seine Wangen, sondern seine Füße. Das war ein Ausdruck der Unterwerfung. Ja? Und genau das ist das biblische Wort für Anbetung im Alten und im Neuen Testament, sich niederwerfen vor dem Herrn in den Staub. Ja? Merkt ihr, wie humanistisch unsere Verkündigung schon verfälscht wurde? Wie sehr der Mensch nach oben gehoben und gekitzelt wird, anstatt ihm die richtige Stellung vor Gott zu geben? Und das sind unsere Probleme. Das ist eine ganz wesentliche Quelle unserer Lauheit, dass der Mensch groß wird und gerecht gemacht wird in sich selbst, anstatt dass Christus groß wird und wir ja immer geringer werden. Ja? Das sagt Johannes der Täufer. Er muss immer größer werden in meinem Leben und ich muss immer geringer und kleiner werden. Und das will der Mensch nicht. Da ärgert sich der Mensch. Vielleicht ärgern sich manche von euch über meine Predigt. Es tut mir leid, aber ich glaube trotzdem, dass es die biblische Wahrheit ist, sonst würde ich es nicht sagen. Ja? Das schneidet auch bei mir. Aber etwas, was uns nicht schneidet, sondern streichelt und hätschelt in unserem Fleisch, das kommt vom Teufel und nicht von Gott. Muss man ein bisschen knallhart sagen. Und das sind unsere Probleme, dass wir uns daran gewöhnt haben, eine Speise zu essen, eine süßliche Speise, die dem Menschen beweihräuchert, statt Gott die Ehre zu geben. Und dass wir Selbstverwirklichung leben in frommem Gewand und da kann nur Lauheit und Schläfrigkeit rauskommen. Und aufwachen bedeutet, dass ich Gott wieder Gott sein lasse, die absolute Autorität im Universum und in deinem und meinem Leben. Im Universum gestehen wir das, denke ich, Gott alle gerne zu. Ja? Aber was ist mit deinem und meinem Leben? Und da fängt echte Erweckung an. Ja, dass unsere Gewissen neu getroffen werden, dass wir merken, wir haben eigentlich im Ungehorsam gelebt, vielleicht in einem fromm getarnten Ungehorsam, in einem Ego-Trip. Und wenn wir das merken und wenn wir darüber Buße tun und das ehrlich unserem Herrn sagen, dann kann unser Herr anfangen, unsere Herzen aufzuwecken und wieder brennend zu machen. Wisst ihr, wir haben keine absolute Verheißung, dass es so eine Erweckung in der Endzeit nochmal geben wird. Wir sehen nur dieses prophetische Wort, was eben auch schon vorgelesen wurde von der Gemeinde in Philadelphia. Und dort sehen wir eine kleine Schar von Gläubigen, die wirklich den Herrn noch meinen, die sein Wort ernst nehmen und befolgen, statt es fromm zu umgehen. Und die bereit sind, den Namen des Herrn nicht zu verleugnen. Und diese kleine Schar, Philadelphia, die Überwindergemeinde, das ist eine prophetische Ermutigung, dass wir einfach doch vertrauen dürfen, um der Ehre des Herrn willen, nicht weil wir so treu sind. Ihr Lieben, wir sind nicht treu. Wir sind untreu und in vielem abgewichen. Sondern weil der Herr treu ist und weil er zur Ehre seines Namens seine Gemeinde noch beleben will, so dürfen wir beten und dem Herrn vertrauen, dass er noch einmal eine Belebung und Erweckung schenken möge. Und was da dazugehört, außer dass wir selber uns in den Staub legen, wo wir hingehören, das ist auch ernstliches Gebet in einer bußfertigen Haltung. Und das fehlt uns auch, ihr Lieben. Das fehlt auch mir. Wir wollen hier gar nicht drum herum reden. Ich lese immer wieder bewegt die 9. Kapitel von 3 Büchern. Was meint ihr? Welche 3 Bücher sind das? Daniel 9, Nehemia 9, Esra 9. Was finden wir dort? Dort finden wir das Geheimnis von Erweckung. Ein Geheimnis von Erweckung, neben der Wortverkündigung. Was ist dieses Geheimnis? Vielleicht lesen wir einfach mal aus dem Propheten Daniel ein paar Verse. ein wunderbarer Prophet, ein wunderbares Vorbild, gerade für uns Endzeitchristen, der Prophet Daniel. Daniel 9, Vers 3, folgende. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Wir haben doch meistens eine andere Haltung, wenn wir beten, oder? Wir sagen, ich bin okay, du bist okay, uns geht's gut, Herr, lass es uns noch ein bisschen besser gehen. Ich bin mal ein bisschen scharf. Ja? Aber der Daniel, der hat etwas gemerkt. Er hat gemerkt, unser Volk, das Volk Gottes ist im Elend. Es ist in einer Schmach. Es ist zur Unehre Gottes. Es hat versagt. Und das Schöne ist, der Daniel hat sich mit drunter gebeugt. Er hat nicht gesagt, die anderen haben alle versagt. Ich bin der einzige Treue hier. Ja, wir lesen das nachher. Er hat gesagt, ich auch. Steht ihr, und diese Haltung brauchen wir, dass wir uns beugen unter dem schlimmen Zustand der Gemeinde, unter dem traurigen, schwachen Zeugnis, das wir noch sind, und dass wir sagen, Herr, greife zu deiner Ehre ein. Ich weiß nicht, wer von euch in letzter Zeit schon mal gefastet hat beim Beten. Ja? Ich weiß ja, ich war ja Charismatiker. Die Charismatiker verwenden das Fasten als eine fromme Magie, ja, um Gott irgendwie zu zwingen und zu überreden, ich stehe nicht auf von meinen Knien, bevor du nicht meine Bitten erhört hast. Ja? Das ist eigentlich überhaupt kein Fasten. Ja? Sondern Fasten war eigentlich der Ausdruck einer Selbstdemütigung und der Trauer, so wie wir es hier finden. Ja? Und in diesem Sinn wird auch die neutestamentliche Gemeinde ermutigt zu fasten. Nicht als ein Gesetz, nicht, dass man da Regeln draus macht, ein Ritual, sondern wenn wir merken, wir haben Not, auch in unserer Familie, bei unseren Kindern, dann dürfen wir Gott suchen unter Fasten und Gebet. Das heißt einfach, dieses Anliegen ist mir so wichtig, ich bin traurig, ich verzichte lieber auf leckere Speise, um dich zu suchen und meinen Bitten Nachdruck zu verleihen. Wir fasten viel zu wenig. Ich bin oft bei russlanddeutschen Gemeinden, diese Gläubigen haben gelernt, in der Verfolgung, im Leid, den Herrn zu suchen unter Fasten. Wenn ich ihr Gebetsleben anschaue, dann muss ich beschämt die Augen niederschlagen, auch vor meinem eigenen Gebetsleben. Ja? Wir kennen das oft gar nicht mehr, weil wir eben das Leid und den Druck gar nicht so erlebt haben. Aber diese Geschwister haben auch kennengelernt, wie man Siege erringt auf den Knien. Und zwar nicht, indem man da mit groß ausgebreiteten Formeln da proklamiert, sondern indem man sich in den Staub beugt und sagt, Herr, erbarme dich um deines großen Namens willen. Hilf uns. Ja? Und diese Haltung, die brauchen wir. Das ist das genaue Gegenteil von der Selbstzufriedenheit von Laodicea. Wisst ihr noch, ich bin reich und habe gar satt. Bei mir ist alles in Ordnung. Ja, das ist genau die Haltung, die Gebet tötet, ihr Lieben. Die Fürbitte zahnlos und kraftlos macht. Ja, wir müssen lernen, uns zu beugen und zu sagen, Herr Jesus, mein Zustand ist vor dir nicht gut. Der Zustand unserer Gemeinden ist nicht gut. Wir sind nicht in dem Herzenszustand, wie wir es eigentlich sein sollten, wie es dein Wort sagt. Oder? Weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch an dem Maßstab des Wortes messt. Ob ihr da auch sagt, oh, alles im grünen Bereich, passt alles. Oder ob wir sagen müssen, ja, da bin ich in vielem weit entfernt von dem, was die Bibel eigentlich möchte. Da brauche ich mich nicht selbst zerfleischen, versteht ihr? Das geht einfach darum, sich darunter zu beugen und es dem Herrn ehrlich zu sagen, ehrlich zu sein, anstatt irgendeine Fassade aufrechtzuerhalten. Das ist ganz wichtig, wenn wir Erweckung wollen. Vers 4. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Ja. Und ich denke, das ist auch wieder wichtig. Ja. Daniel sagt, Gott ist groß und furchtgebietend. Ich habe ein Buch geschrieben über Gottes Furcht. Ich habe gemerkt, dass dieses Thema etwas ganz, ganz Wichtiges ist, weil wir verlernen und vergessen die Gottesfurcht. Wir predigen, es werden so viele Predigten, wie gütig, freundlich, lieb und nett und tolerant Gott ist. Aber wann habt ihr in der letzten Zeit mal eine Predigt gehört, wo gesagt wurde, dass Gott Ehrfurcht gebieten ist? Weiß es nicht. Ich hoffe, es gibt noch viele solche Predigten. Aber Tatsache ist, die Bibel sagt es, und zwar an vielen Stellen, Gott ist ein ehrfurchtgebietender Gott. Er ist voller Liebe und Erbarmen zu uns Gläubigen. Das ist wahr, 100%. Aber wenn ich nur von der Liebe Gottes rede und nicht von seiner ehrfurchtgebietenden Heiligkeit und Majestät, dann wird meine Verkündigung falsch. Dann stärkt sie genau diesen Humanismus, diese Lauheit, diese Vermischung, die wir heute haben. Ja? Gott nimmt dich an, so wie du bist, du kannst auch bleiben, wie du bist, oder? Oder steht in der Bibel was anderes? Kann ich bleiben, wie ich bin, wenn ich ein Kind Gottes geworden bin? Nein. Ja? Da fehlt etwas, da ist etwas verschwiegen worden. Der Prophet Daniel hat den Herrn gekannt, wie vielleicht, ganz besonders, wie vielleicht manche Propheten nicht. Er wird als der Vielgeliebte angesprochen später, und er hat den Herrn erkannt und sagt, du bist ehrfurchtgebietend und groß. Du bist treu, aber wir müssen ehrlich sagen, wir haben gesündigt, wir haben nicht das getan, was sein Wort gesagt hat. Und ich denke, wir müssen das als Gemeinde auch bekennen. Ja? Dass wir in vielem von dem Wort Gottes abgewichen sind oder dahinter zurückgeblieben sind. Und wenn wir das bekennen und uns darunter demütigen, dann kann Gott Gnade schenken. Wem schenkt er Gnade? Dem Demütigen, nicht dem Selbstgerechten und Selbstzufriedenen. Und deswegen gehört eben zum, wenn Erweckung Gott uns noch schenken will, dann gehört dazu, dass wir demütig und priesterlich beten und dass wir wirklich auch ein Stück uns mit drunter beugen unter dem, was Gottes Wort sagt. Und dass wir einfach sehen, Herr, möchtest du doch zur Ehre deines Namens dein Volk, uns, mich persönlich beleben und stärken, dass ich für dich die rechte Frucht bringe, dass ich wirklich zu deiner Ehre lebe, nicht mehr für mich, sondern für den Herrn Jesus. Ja? Das ist so einfach, das ist so normal, das ist das Allernormalste von der Welt. So lehrt es die Bibel. Aber unser Fleisch verführt uns dazu, davon immer wieder abzuweichen. Ja? Und das müssen wir mal ehrlich beim Namen nehmen. Damit fängt Erweckung eigentlich schon an, dass ich ganz ehrlich vor Gott bekenne, mein Versagen, unser Versagen, dass ich anfange aufzuräumen in meinem Leben und dass ich auch darum bete, dass Gott anderen Gläubigen wirklich sie in sein Licht führt, sie durch sein Wort überführt und reinigt. Ja? Und das ist etwas, was große Kraft hat. Ich könnte jetzt, aber die Zeit fehlt mir dazu, nochmal hinweisen auch auf das Gebet von Nehemia, der zum Beispiel sagt, ich und meine Väter, wir haben auch mitgesündigt. Ja, auch Daniel stellt sich mit drunter. Aber mir fehlt jetzt der Raum und die Zeit, es jetzt ausführlich noch zu betrachten. Aber ich denke, wir merken einfach diese Herzenshaltung. Ja, einmal Demut und Sündenbekenntnis auch im Persönlichen. Und zum anderen, dass wir auch ein Verständnis von dem haben, was das Volk Gottes sein sollte in Christus vor Gott und was es in der Praxis ist heute. Ja? Und aus dem Gegensatz heraus sollten wir den Herrn suchen und ernstlich bitten, dass er noch Belebung, Erneuerung und Erweckung schenkt in seinem Volk. Und ich bin überzeugt, dass Gott darauf antwortet. Auch wenn ich überhaupt nicht sagen kann, in welchem Ausmaß. Ja? Wir müssen in der Endzeit nüchtern sein. Und trotzdem denke ich, ist der Wille Gottes, dass wir aufwachen und belebt werden, dass wir noch Erweckung erleben, damit in dieser allerletzten Zeit das Christuszeugnis noch kraftvoller und treuer wirklich auch ergehen kann. Vielleicht noch ein Wort auch, was unser Zeugnis betrifft. Und das hat auch mit diesem Thema Lauheit zu tun. Philipper 2, Vers 14, da heißt es, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus. Also wir sollen ein helles Licht sein. Und wisst ihr, je mehr Kompromisse wir machen, je mehr wir unserem Fleisch, unserem Eigenleben, unserem sündigen Menschsein Raum geben, desto mehr dimmen wir das Licht runter. Leider haben wir so einen Dimmer. Ja? Das ist so ein Punkt. Da ist die Finsternis und da ist das Licht. Und wenn ich jetzt mein Licht durch immer mehr Kompromisse runterdimme, dann entsteht kein wirkliches Licht mehr, kein wirklicher Kontrast mehr, sondern nur noch Zwielicht. Und das ist kein Zeugnis für den Herrn. Ja? Und deswegen, Gott möchte, dass wir uns reinigen und für den Herrn neu zur Verfügung stellen, dann wird unser Licht wieder hell leuchten und einen wirklichen Kontrast zu dieser Welt bilden. Und ich denke, das ist Gottes Absicht mit seiner Gemeinde, dass sie hell leuchtet, dass sie brennend ist, dass sie wach ist, den Herrn erwartet und wirklich bereit ist, dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen und die Frucht zu bringen, die er auch wirklich erwarten kann und die sein Opfer würdig und angemessen ist. Und das Ganze nicht aus einem gesetzlichen Druck, sondern aus Liebe zu unserem Herrn. Ich denke, das ist hoffentlich deutlich geworden, dass es einfach darum geht, der Herr hat uns erlöst, er hat alles für uns gegeben und er möchte, dass wir unser Leben wirklich für ihn leben und für ihn die rechte Frucht bringen. Ich möchte zum Abschluss noch ein Wort lesen aus dem 1. Thessalonicher 5. Verse 23 und 24. Da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Ich möchte noch mal beten und bitte, dass wir uns dazu erheben. Wer es kann. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir können dir nur von Herzen danken, dass du in deiner großen Liebe dich selber für uns geopfert hast, dass du bereit warst für Sünder, für nichtige, gleichgültige Menschengeschöpfe, die nichts von dir wissen wollten, dein Leben und dein Blut zu geben, um unsere Schuld zu tilgen, um uns mit Gott zu versöhnen. Du hast uns neues Leben, ewiges Leben geschenkt, all denen, die wir dein Eigentum sein dürfen. Ach Herr, und du mahnst uns in deinem Wort, dass wir nicht lau sind, dass wir nicht unsere Leben in einer halbherzigen Weise halb für die Welt und für uns und halb für dich führen, sondern dass wir von ganzem Herzen dir nachfolgen, dir dienen, das tun, was dein Wort uns sagt. Und wir haben manches betrachtet, was unsere Herzen träge und lau machen will, was uns in eine Vermischung hineinführt, in eine Schläfrigkeit, dass wir nicht wirklich dem nachkommen, was du von deiner Gemeinde möchtest. Herr Jesus, und ich bitte dich ganz herzlich, dass du bei jedem Einzelnen von uns einfach das Herz und das Gewissen anrührst, dass du dein Wort gebrauchst, um uns ganz persönlich auch stille zu machen, dass wir erkennen, wo wir eigensüchtig und verkehrt gelebt haben, wo wir Anteil an dieser allgemeinen Lauheit und Schläfrigkeit gehabt haben. Und wir bitten dich, dass du uns Erweckung schenkst, ein Aufwachen, eine Bereitschaft, unsere Sünden, unsere Versäumnisse ehrlich und offen zu bekennen. Du kannst es uns auch aufs Herz legen, in einer Weise auch zu beten für dein Volk, das da niederliegt, so wie ein Daniel und wie ein Nehemia und wie die Gläubigen zur Zeit von Esra. Herr, erbarme dich und schenke du Gnade, dass wir wirklich aufwachen und auch für andere noch eine Hilfe sind, dass sie aufwachen. Herr, damit dieses Zeugnis der Gemeinde noch hell leuchten kann, dort, wo die Finsternis immer finsterer wird, schenke doch, dass unser Licht hell leuchtet und wir brennend im Geist dir dienen. Herr, mögest du uns anrühren, zu uns reden, dein Wort gebrauchen, um deine Gemeinde noch zu erneuern und zu stärken und zu erwecken. Wir bitten dich von Herzen darum, wollen einfach vertrauen, dass dein Wort die Kraft hat, auch in unserem Leben zu wirken und uns zu verändern. Danke, Herr, für deinen Sieg, für deine wunderbare Gnade. Amen.